Jörd.
...1992 in Deutschland. Ein Wohnzimmer im Halbdunkel. Ein Mann sitzt auf seinem dunkelblauen Ledersofa. Die Beine auf einen Hocker hochgelegt. Er schläft. Im Fernsehen läuft RTL Plus. Eine Frau mit müdem Gesicht tritt ein. Sie kommt gerade von der Spätschicht im Krankenhaus. Sie schaut sich im Wohnzimmer um. Entdeckt erst ihren schlafenden Ehemann und dann den flackernden Bildschirm. Sie blinzelt überrascht.
Was ist denn das?
Oh, ich bin eingeschlafen.
Das sehe ich. Was läuft denn da noch im Fernsehen?
Wieso? Wie spät ist es denn?
Schon Mitternacht.
Die Spätnachrichten sind schon lange vorbei. Eigentlich müsste doch Sendeschluss sein.
Aber da läuft eine ganze Show.
Sie lässt sich erschöpft neben ihren Mann auf das Sofa fallen.
Ach, das ist ja der Gottschalk.
Hat er nicht Wetten, dass im ZDF moderiert?
Meine Kollegin meinte schon, dass er nun zu den Privaten gewechselt ist. Aber dass seine Sendung so spät läuft.
Ist das ein Modelwettbewerb?
Anscheinend.
Beide blicken gespannt auf den Bildschirm.
Du wolltest doch eigentlich gleich ins Bett.
Ja, eigentlich.
Ach, ja gut, ja, komm, nur ein paar Minütchen.
Oh, nur ein paar.
Während die beiden auf dem Sofa in einen tiefen Schlaf gleiten, läuft auf dem Bildschirm weiter das RTL-Plus-Programm. Nach Gottschalk Late Night direkt im Anschluss die RTL-Nachtshow. Dann folgt eine Serienwiederholung auf die nächste. Das Fernsehbild flackert, der Himmel vom Fenster färbt sich langsam rosa.
Oh nein!
Was? Wie spät ist es?
Schon 6 Uhr. Herrgott, du musst zur Arbeit.
Verdammt! Lief denn die ganze Nacht RTL Plus?
...1992 wagt der Privatsender eine Neuheit. Als erster deutscher Kanal geht RTL Plus rund um die Uhr auf Sendung. Ein riskanter Schritt, denn jede neue Stunde kostet Geld. Und der große Gewinn lässt noch immer auf sich warten. Der Konkurrenzsender Sat.1 und die ARD ziehen deshalb zunächst nicht nach. Aber für RTL ist klar, mit dem 24-Stunden-Programm kann der Sender die Spitze erobern. Aber nur, wenn die Werbekunden mitmachen. Und um die zu überzeugen, setzt der Kölner Skandalsender auf eine unübliche Strategie. Ich bin Marc Wenpuch und das ist Imperium, die RTL-Story von Studio J. In der letzten Folge hat der junge Privatsender RTL Plus seine ersten Erfolge verbucht. Angetrieben von Geschäftsführer Helmut Thoma, der mit Leidenschaft und Weitsicht eine klare Vision verfolgt, privates Fernsehen als mutiger Gegenentwurf zu den steifen Öffentlich-Rechtlichen. Thomas kompromisslose Hauruck-Strategie polarisiert. RTLs konservativer Anteilseigner Bertelsmann wird unruhig und im Hintergrund plant Sat.1-Chef Leo Kirch eine der größten Fusionen der europäischen Mediengeschichte. In dieser Folge erfindet Helmut Thoma den Rammeln-Töten-Lallen-Sender neu und ruft ein neues Marketinginstrument ins Leben. RTL Plus wächst mit seiner frischen Marke zum dominanten Wettbewerber, dem die Öffentlich-Rechtlichen und die private Konkurrenz im Nacken sitzen. Der Kölner Sender gerät in einen Machtkampf, der die gesamte Industrie verändern wird. Das ist Folge 2 von 4. Mr. RTL. ...1992 in Köln. Im Besprechungsraum der Marketingabteilung von RTL Plus. An einer Wand hängt ein ausgeblichenes Tutti-Frutti-Plakat, an der anderen ein Werbebanner der Formel 1. Ist der Soap-Trailer schon fertig?
Wir arbeiten noch dran. Es müssen noch ein paar Feinheiten gemacht werden. Dann kann der Trailer rausgehen.
Denken Sie bitte daran, dass der Trailer bis Freitag fertig sein muss. Wie sieht es mit dem aktuellen Werbespot aus?
Die Sponsoren wollen die Grafik noch einmal überarbeitet sehen.
Schicken Sie sie mir vorher noch mal zur Abnahme.
Geschäftsführer Helmut Thoma und sein RTL Plus Marketing-Team sitzen um einen langen Tisch herum. Die Marketingleiterin stellt sich vor ein Flipchart.
Bevor wir zu unserem aktuellen Problem mit den Werbekunden kommen, möchten wir Ihnen den neuen Logo-Entwurf präsentieren, Herr Thoma.
Ich hoffe, dass wir uns damit von den Öffentlich-Rechtlichen abgrenzen können. Ich bin gespannt.
Wir orientieren uns an den großen Marken aus den USA. CBS, ABC. Die haben kein Beiwerk, sondern ein simples, klares Logo.
Sehr gut. Genau das ist das Kaliber an Sender, das wir werden wollen. Wir trennen uns also von dem Plus?
Das ist unser Vorschlag. Wir müssen uns heute nicht mehr so deutlich vom Radiosender in Luxemburg abgrenzen. Unsere Marke steht für sich.
Auf dem Präsentationsblatt sieht man die drei großen Buchstaben RTL, jeder in seinem eigenen Farbkästchen. Rot, Gelb und Blau.
RTL. Das ist stark.
Ohne Plus. Ohne Schnickschnack. So nennen uns die Leute sowieso schon.
Das knallt! Unsere Marke steht.
Also gut, dann kommen wir bitte jetzt zu dem akuten Problem. Die Werbekunden kaufen uns unsere Werbezeit nicht mehr ab.
Ja, Sie sagen, dass die ältere Zielgruppe kaum noch auf neue Produkte reagiert und im Kaufverhalten festgefahren ist. Sie meinen, dass sich die Kosten für die Werbung nicht mehr lohnen.
RTL-Geschäftsführer Thoma blickt nachdenklich auf den Tisch.
Die Öffentlich-Rechtlichen bedienen genau diese ältere Zielgruppe. Genau deshalb müssen wir anders denken und auch die Werbung anders ausrichten. Unser Programm ist für die, die neugierig auf Neues sind.
Sie meinen junge Erwachsene, die mobil, markenoffen und entscheidungsfreudig sind?
Genau. Beim US-Sender ABC funktioniert das seit Jahren. Du definierst dein Publikum, dann definierst du dein Programm. Den Werbekunden machen wir klar, dass wir eine ganz besonders relevante Zielgruppe ansprechen. Sagen wir zum Beispiel die 14- bis 49-Jährigen. Die haben Kaufkraft. So positionieren wir uns am Markt neu.
Das könnte funktionieren.
Das wird funktionieren. Wir müssen nur unsere Werbekunden davon überzeugen.
RTL als bevorzugter Kanal für die junge Zielgruppe. Das kriege ich verkauft. Und dann können wir auch höhere Preise für die Werbespots verlangen. So wird die Marke rund.
Und RTL ganz schnell die Nummer 1 auf dem Markt. Die Öffentlich-Rechtlichen können sich warm anziehen.
Anfang der 90er Jahre trifft RTL-Geschäftsführer Helmut Thoma eine grundlegende Entscheidung. Der Sender will nicht länger einfach nur möglichst viele Menschen erreichen, sondern die kaufkräftigsten. Diese Entscheidung wird zum neuen Leitprinzip von RTL. Eine Idee, die nicht nur den Sender, sondern das deutsche Fernsehen insgesamt prägen wird. Mit dem neuen Kurs kommt ein neues Image. RTL gibt sich einen neuen Namen, samt neuem Logo und neuer Marketingstrategie. Vor allem aber verändert Helmut Thoma das Programm. Die alten, umstrittenen Erotikfilme verschwinden und machen Platz für eigene, täglich wiederkehrende Formate. 1992 startet mit Hans Meiser die erste Talkshow ihrer Art im deutschen Fernsehen. Kurz darauf folgt mit Gute Zeiten, schlechte Zeiten die erste Daily Soap. Auch im Sport geht RTL ein Risiko ein. Der Sender sichert sich früh die Übertragungsrechte an der Formel 1, in welcher ein talentierter deutscher Fahrer kurz vor seinem Durchbruch steht. Sein Name? Michael Schumacher. Thomas' neue Strategie geht auf. RTL erzielt bald Werbeeinnahmen in Höhe von über 1 Milliarde Mark, heute rund 960 Millionen Euro. Damit macht RTL Anfang der 90er Jahre als erster und zu dem Zeitpunkt einziger deutscher Privatsender Gewinn. 1992 wird RTL dann zum ersten Mal Marktführer in der neuen werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Doch während der Erfolg wächst, formiert sich im Hintergrund Widerstand gegen Thomas' neuen Kurs. Oktober 1992, in der RTL-Sendezentrale in Köln. Regen prasselt auf eine weiße Satellitenschüssel, auf der groß das blau-gelb-rote RTL-Logo prangt.
Herr Thoma, der Bertelsmann-Vorstand ist da.
Ein Mann im Anzug mit blondem Schnauzer betritt Thomas Büro.
Herr Lahnstein, was verschafft mir denn die Ehre?
Manfred Lahnstein war unter anderem Finanzminister im Kabinett von Helmut Schmidt. Nun ist er im Bertelsmann-Vorstand verantwortlich für den Bereich elektronische Medien und RTL.
Guten Tag, Herr Thoma. Setzen Sie sich doch.
Thoma führt den Bertelsmann-Vorstand zu einer Sitzecke.
Was führt Sie zu mir? Herr Thoma, wir brauchen endlich ein Programm, was einem seriösen Fernsehsender würdig ist.
Ich bitte Sie, Herr Lahnstein. Den Zuschauern gefällt, was wir senden. RTL ist in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schon jetzt der erfolgreichste kommerzielle Sender in Deutschland. Der Erfolg zeigt, dass wir alles richtig machen.
Talkshows, Daily Shows, Sport. Nur weil die jungen Zuschauer ein Programm wie in den USA gucken wollen, können wir doch nicht nur Unterhaltungsinhalte senden, Herr Thoma.
Der Zuschauer darf sich seine Regierung wählen. Warum nicht auch sein Fernsehprogramm? Wir können unsere Zielgruppe aber nicht nur auf eine Altersgruppe zuschneiden. Aber für gute Werbeangebote ist genau das essentiell. Sehen Sie, das ist das Missverständnis in vielen öffentlich-rechtlichen Anstalten. Sie glauben, ihr eigener Geschmack müsse auch dem der Masse entsprechen. Die Kukident-Sender hatten jetzt 40 Jahre Zeit, die Leute zu diesem höheren Geschmack zu erziehen. Aber geholfen hat's nichts.
Also Sie müssen doch wenigstens etwas Kultur in das Programm bringen wollen. Wie wäre es mit populären Klassikkonzerten am Samstagabend?
Endlich verdient der Sender Geld. Nach fast 10 Jahren, die wir ihn aufgebaut haben. Und das alles, weil wir nicht aus der Perspektive von Intendanten und Gremien denken, sondern ein Programm machen, was anders ist.
Anders heißt bei Ihnen vor allem eins, niveaulos.
Und wenn ich Sie daran erinnern darf, der Sender gehört nicht Ihnen. Die Anteilseigner können sich jeden Moment überlegen, ob Ihre Führung noch die richtige ist.
Soll das etwa eine Drohung sein?
Das entscheiden Sie.
Schönen Tag noch, Herr Thoma.
Lahnstein schlägt vor, den RTL-Geschäftsführer abzusetzen. Doch Bertelsmann fehlt die Mehrheit im Eignerkreis. Die Entscheidung fällt klar aus. Helmut Thoma bleibt und mit ihm ein RTL, das mutiger ist als alles, was das deutsche Fernsehen bisher kannte. Aber Thoma gerät ins Wanken. Noch hat er die Kontrolle über den Sender, den er von Grund auf aufgebaut hat. Doch der Moment, in dem ihm die Kontrolle entgleitet, ist näher als er ahnt. ...1992 in Köln. In einem kleinen Schnittraum von RTL.
Herr Thoma, das Redaktionsteam hat die letzten Tage lange Schichten eingelegt, damit wir Ihnen heute den Pilot für unsere neue Magazinsendung präsentieren können.
Dann zeigen Sie mal her.
Die Redakteurin zeigt auf einen Bildschirm. Davor sitzt Helmut Thoma auf einem Drehstuhl. Neben ihm der junge Cutter.
Spielen Sie ab, bitte.
Meine Damen und Herren, wir wenden uns nun einem Sachverhalt zu, der in den vergangenen Wochen zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.
So sieht gerade zunächst die Moderation aus. Hier kommt dann noch die Bauchbinde rein.
Der Vorgang wirft eine Reihe von Fragen
aktuelle
auf,
Themen, die Beiträge sind sauber recherchiert, die Fakten stimmen.
Hierfür liegt, so viel lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt sagen.
Konzentriert schaut Thoma auf den Bildschirm.
Ein abschließendes
er runzelt die Stirn.
Lässt sich derzeit noch nicht fällen.
Halten Sie mal
so
an.
Die Einordnung aus
Habe ich da gerade Panorama geschaut?
Sie meinen das Magazin vom NDR? Natürlich nicht.
So wirkt es aber. Genau so belehren ARD und ZDF ihr Publikum. Wir sind RTL.
Aber wir wollten doch weg vom Schmuddel-Image. Eine Sendung mit Nachrichtenfaktor, etwas Seriöses.
Seriös heißt doch aber nicht sofort langweilig. Der junge Cutter ergreift vorsichtig das Wort.
Also mehr Schnitte, die O-Töne kürzen und mehr Musik?
Genau, wir brauchen mehr Gefühl, starke Geschichten mit starken Protagonisten, Täter, Opfer, Gewinner, Verlierer. Wir wollen nichts Braves.
Das muss einschlagen.
Wir müssen also explosiver werden?
Explosiver, das ist gut.
In den folgenden Jahren wird Explosiv zu einem der prägenden Quotenhits von RTL. Das Boulevardmagazin am frühen Abend erzählt Geschichten schneller, direkter und näher am Alltag als die öffentlich-rechtliche Konkurrenz. Auch am Nachmittag erlebt RTL einen Boom. Die Talkshow Hans Meiser erreicht Marktanteile von über 40%. Abends sorgen neue Shows und Serien für Millionenpublikum. Die 100.000-Mark-Show begeistert mit großen Gewinnen und die Boxkämpfe von Henry Maske machen einen traditionsreichen Sport wieder populär. Dann produziert RTL mit Alarm für Cobra 11 die erste eigenproduzierte deutsche Actionserie. Preise und internationale Anerkennung folgen. Mitte der 90er wächst auch die Konkurrenz weiter heran. Der Medienunternehmer hinter Sat.1 und Pro7, Leo Kirch, baut seinen Einfluss im Privatfernsehen systematisch aus. Die Kirch-Gruppe besetzt mit einem Kabelsender eine neue Programmsparte. Kabel 1 sendet vor allem Serien, Filme und Wiederholungen aus dem Programm von Pro7. Helmut Thoma reagiert mit einem bewussten Gegenentwurf. Es entsteht erst RTL 2, ein Sender mit leichter Unterhaltung für eine noch jüngere Zielgruppe. Später bringt Super RTL als Joint Venture mit Disney ein reines Kinderprogramm auf den Markt. Auch Vox startet, bleibt aber erstmal als informations- und kulturorientierter Sender weitgehend erfolglos. Immer mehr private Sender kämpfen in allen Nischen um die Aufmerksamkeit der Zuschauenden. Und RTL ist entschlossen, diesen Wettbewerb für sich zu entscheiden. Frühjahr 1994 in Köln. In den Redaktionsräumen von RTL riecht es nach Filterkaffee und frischer Druckerschwärze. Es ist Quartalsende. Der RTL-Programmdirektor diskutiert mit einer Redakteurin.
In den letzten Wochen sahen die Einschaltquoten doch okay aus.
Ja, aber das bedeutet nichts, wenn wir keine Jahreszahlen haben. Was zählt, ist der durchschnittliche Marktwert der AGF für ein ganzes Jahr. Ohne den bleibt alles nur Spekulation.
Die AGF, die Arbeitsgemeinschaft für Fernsehforschung, ermittelt die Einschaltquote für die deutschen Fernsehsender. Grundlage für die Erhebung sind über 5.000 repräsentativ ausgewählte Haushalte. Die RTL-Redaktion wartet gespannt auf die Zahlen für 1993. Helmut Thoma tritt ein. Mittlerweile Anfang 50. Der Stress der letzten 10 Jahre ist nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Neugierig beugt er sich über den Schreibtisch des Programmdirektors.
Gibt's was Neues oder warten wir noch?
Da kommen die Zahlen. Auf dem pergamentartigen Papier des Faxgerätes sind Einschaltquoten und Marktanteile in Tabellenform zu erkennen.
Okay, also ARD nur 17 und ZDF nur 18%. Seit 1990 hat sich der Anteil bei den Öffentlich-Rechtlichen fast halbiert.
Hört, hört.
Spann uns doch nicht so auf die Folter. Wie sieht es denn bei den Privaten aus?
Pro7, 9,2%.
Nicht besonders beeindruckend.
Aber fast 3% Anstieg.
Okay, und was ist mit Sat.1?
Sat.1, hier, 14,4%.
Ha, Mittelfeld.
Aber trotzdem fast 1% mehr als letztes Jahr.
Wie steht es denn nun um uns?
RTL, hier. 18,9%. 2% Anstieg.
Und mehr als alle anderen.
(Ah!) 1993 überholt der Privatsender die jährlichen Einschaltquoten von ARD und ZDF. Damit ist RTL zum ersten Mal Marktführer in Deutschland. Und Helmut Thoma wird zu Mr. RTL. Er ist der Mann, dem es gelingt, aus einem kleinen Privatsender eine mächtige Fernsehmarke zu machen. Thoma erhält Preise wie die Goldene Kamera, den Bambi und sogar einen International Emmy Award. Während RTL im freien Fernsehen Erfolge feiert, beteiligt sich der Bertelsmann-Konzern ausgerechnet an einem neuen Projekt des Konkurrenten Leo Kirch. Bertelsmann und die Kirchgruppe schaffen mit Premiere einen Pay-TV-Sender und begründen damit ein ganz neues TV-Geschäft. Auf einem einzigen digitalen Kanal zeigt Premiere gegen Gebühren Filme, Serien und Live-Sport. RTL-Geschäftsführer Thoma kritisiert Bertelsmann öffentlich für sein Investment mit dem Konkurrenzkonzern. Doch nicht nur aus den eigenen Reihen erwächst Konkurrenz. Mit dem Erfolg von RTL fühlen sich auch die Öffentlich-Rechtlichen getrieben und versuchen, ihre Programme populärer zu machen. ...1995 in Köln. Helmut Thoma sitzt zu Hause in seinem schweren Ledersessel. Neben ihm seine dritte Ehefrau Danielle. Die beiden haben sich kennengelernt, als Danielle bei RTL als Thomas Assistentin arbeitete. Helmut Thoma seppt durch das Fernsehprogramm und bleibt hängen.
Na, schau mal an.
Was ist denn das da im Ersten?
Was ist denn mit mir los, Doktor?
Es sieht eigentlich alles ganz normal aus. Sie müssen sich also keine Sorgen machen.
Große Gefühle vor dem Abendbrot. Das Konzept kenne ich doch.
Guck doch mal in der Fernsehzeitung nach.
Mal schauen. Hier, 17.55 Uhr, das Erste. Verbotene Liebe. Die neue Daily Soap erzählt von Liebe, Leidenschaft und Intrigen zwischen einflussreichen Familien. Spannende Geschichten und überraschende Wendungen machen die erste Folge zu einem packenden Auftakt.
Interessant.
Gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus.
Das ist also die neue Bescheidenheit der Öffentlich-Rechtlichen.
Thoma greift zum Telefon.
Hallo?
Ich sitze gerade vorm Fernseher.
Helmut, du bist es.
Ja, ich bin beim ersten Programm hängen geblieben, aus Neugier.
Oh.
Du wirst es nicht glauben, die machen jetzt auch Daily Soap, zur besten Zeit.
Du meinst, wie unser GZSZ?
Naja.
So schlecht?
Es ist nicht schlecht produziert, aber man sieht schon, woher es kommt.
Erst nehmen sie GZSZ nicht ernst und dann machen sie es uns nach?
Die Öffis haben wohl Blut geleckt. Die wollen unsere Quoten mit unseren Ideen.
Der wahre Programmdirektor sind am Ende eben doch die Zuschauer.
Die öffentlich-rechtlichen Sender wollen aufholen. Mit selbstproduzierten Daily Soaps wie Verbotene Liebe und Marienhof schaffen sie, dass ihre Einschaltquoten wieder steigen. Und in den eigenen Reihen von RTL brodelt es weiter, denn Bertelsmann sichert sich erneut neue Anteile an dem Privatsender. Aber Helmut Thoma will den Sender nicht kampflos aufgeben. Die Fronten verhärten sich, bis es zu einem alles entscheidenden Eklat kommt. ...1997 im Berliner Nobelhotel Esplanade. Bertelsmann hat zum Dinner geladen. Der prunkvoll geschmückte Saal ist gefüllt. Rund 100 Gäste sind gekommen. Unter ihnen auch Helmut Thoma, Mr. RTL. Skeptisch sieht er sich im Saal um. Seine Ehefrau Danielle und Sohn Harald sitzen mit am Tisch.
Die Hälfte der Leute hier kenne ich gar nicht. Was haben die mit RTL am Hut?
Die gehören vermutlich zu Bertelsmann.
Rolf Schmidt-Holz stellt sich auf ein Podium vor die Gäste.
Test, Test.
Der Bertelsmann-Manager und Journalist trägt einen grauen Anzug und einen breiten Oberlippenschnauzer.
Meine Damen und Herren, wir stehen an einem Wendepunkt. Bertelsmann steht für neues digitales Fernsehen. Unsere neuen Geschäftsmodelle und internationalen Allianzen im Medienwesen werden alles verändern.
Helmut Thoma guckt kritisch zum Podium.
Helmut, bitte, lass doch den Löffel liegen.
Er verliert kein Wort zu den Quoten und Einnahmen von RTL, Daniel. Es geht ihm nur um das digitale Fernsehen. Und er lässt dabei völlig außen vor, dass Premiere Milliardenverluste macht.
Ich weiß ja, Helmut.
Ich habe RTL aufgebaut und erfolgreich gemacht mit einem einzigartigen Programm.
Und die Millionen, die wir mit den Werbeeinnahmen aus unserem Fernsehprogramm einfahren, stecken sich jetzt die Bertelsmann-Controlettis in die Taschen.
Nicht allen mag die neue Digitaloffensive unseres Konzerns gefallen. Und nicht alle sind auf dem neuesten Stand.
Thoma trifft kurz der feigsten Blick des Bertelsmann-Managers vom Podium.
Lächerlich! Das kann ich mir doch nicht länger anhören!
Helmut, die schauen alle.
Dann lass sie doch schauen.
Aber Helmut, das Dessert kommt doch erst.
Darauf verzichte ich.
Das Verhältnis zwischen RTL und Bertelsmann ist Ende der 90er Jahre offen zerrüttet. Missverständnisse und Misstrauen bestimmen das Klima zwischen dem unkonventionellen Fernsehchef Helmut Thoma und den renditeorientierten Managern des Gütersloher Konzerns. Doch Thoma einfach ersetzen kann Bertelsmann nicht, weil ihnen dazu im eigenen Kreis die Mehrheit fehlt. Währenddessen bleibt RTL auf Erfolgskurs. 1997 macht der Sender einen Gewinn von 170 Millionen Mark. Heute etwa 156 Millionen Euro. Konkurrent Sat.1 hingegen schreibt noch immer rote Zahlen. Während RTL im freien Fernsehen weiterhin Rekordzahlen verbucht, versucht sich der Konzern hinter RTL gemeinsam mit der Kirchkonkurrenz im Bezahlfernsehen neu aufzustellen. Juli 1998 in Unterföhring bei München. Leo Kirch sitzt hinter einem schweren Schreibtisch, versunken in einen Bericht. Sein Sohn Thomas Kirch kommt aufgeregt ins Zimmer. Er hält seinem Vater einen gefalteten Brief entgegen.
Den hat mir gerade der Empfang mitgegeben.
Und von wem ist der?
Vom Bundeskartellamt. Die mahnen uns ab.
Langsam faltet Leo Kirch den Brief auseinander und beginnt zu lesen.
Ich verstehe. Die wollen verhindern, dass wir beim Pay-TV zu eng mit Bertelsmann kooperieren?
Genau. Zum Beispiel beim Einkauf von Film- und Sportrechten.
Thomas Kirch stellt sich neben seinen Vater und liest laut aus dem Brief vor.
Die Gefahr eines wettbewerbslosen Oligopol der zwei größten Medienanbieter in Deutschland muss in diesem Fall verhindert werden. Wir sprechen nach reiflicher Prüfung sowohl der Kirchgruppe als auch dem Bertelsmann Verlag ein Verbot aus, ihre jeweiligen Anteile am Abonnementsender Premiere auf 50% aufzustocken.
Okay, das Bundeskartellamt hat also Angst, dass es zu wenige große Anbieter auf dem Medienmarkt gibt und wir zu viel Macht über Preise und Marktgeschehen bekommen.
Und Sie haben noch eine Warnung angehangen. Das Bundeskartellamt verweist erneut darauf, dass die Senderfamilie Sat.1, DSF, Pro7 und Kabel1, der Kirchgruppe sowie RTL, RTL2, Super RTL und Vox des Bertelsmann Verlags bereits jetzt zusammen den deutschen Fernsehwerbemarkt als einzige Wettbewerber beherrschen.
Sie sind uns also auf den Fersen.
Könnte man auch als Drohung auffassen.
Naja, ich würde es eher als Anregung verstehen. Wenn Sie uns nun bei Premiere abgemahnt haben, wächst vielleicht die Chance, unsere Stellung auf dem freien Fernsehmarkt auszubauen.
Das hier klingt aber ganz anders.
Sohn, wir müssen strategisch vorgehen.
Wenn wir jetzt unsere Anteile an Sat.1 anheben und Sie uns das auch noch verbieten wollen, können wir argumentieren, dass Sie schon die Premiere-Fusion verhindert haben.
Du willst unsere Anteile an Sat.1 anheben?
Exakt. Gerade haben wir 44% und wir sollten mindestens die Hälfte in unserer Hand haben.
Leo Kirch greift zum Telefon.
Ruf die Anwälte zusammen und alle Berater, heute noch.
Und wenn sie auch das verhindern?
Das werden wir sehen.
Leo Kirchs Plan geht auf. Im Oktober 1998 gibt das Bundeskartellamt grünes Licht und die Kirchgruppe übernimmt die Mehrheit bei Sat.1. Auch Bertelsmann plant, seinen Einfluss auf RTL weiter auszubauen. Aus einer gewünschten Demokratisierung des Fernsehmarkts durch das deutsche Privatfernsehen ist 15 Jahre nach der Gründung von Sat.1 und RTL ein mächtiges Oligopol geworden. Dem gekürten Gründervater des deutschen Privatfernsehens Helmut Thoma geht diese Entwicklung gewaltig gegen den Strich. 1998 verlässt Helmut Thoma RTL, noch bevor sein Vertrag endet. Für eine symbolische Mark wird Thoma persönlicher Medienberater von Wolfgang Clement, damals SPD-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. 2 Jahrzehnte hat Mr. RTL den Sender geprägt, die Öffentlich-Rechtlichen aus dem Scheinwerferlicht gedrängt und das deutsche Fernsehen nachhaltig verändert. RTL ist im Wachstumsmodus. Nummer 1 auf dem deutschen Fernsehwerbemarkt, der größte Werbeträger Europas und dauerhafter Marktführer in der jungen Zielgruppe. Gleichzeitig beginnt Leo Kirchs Medienimperium zu bröckeln, denn die Kirch-Gruppe ist hoch verschuldet. Eigentlich beste Voraussetzungen für RTL. Aber bleibt der Privatsender auch ohne Thoma die Nummer 1? Das war Folge 2 von 4 von Imperium, die RTL-Story von Studio J. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Wenn du mehr über das Leben von Helmut Thoma erfahren willst, empfehlen wir das Buch seiner Ehefrau Danielle Thoma, Hochexplosiv, mein Leben mit Mr. RTL. Ich bin Marc Ben-Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Marie Hecht hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producer Alex Hemsen. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Fanny Huda gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Zeit für History. Wenn ihr nach Imperium Lust habt, Geschichte nicht als staubige Jahreszahlen, sondern als lebendigen Prozess zu erleben, dann hört unbedingt mal in Zeit für History rein. In dem Podcast erzählt Simon, mit gerade einmal 21 Jahren, die spannendsten und kuriosesten Geschichten unserer Vergangenheit. Sein Anspruch ist es, Geschichte historisch korrekt, aber gleichzeitig unterhaltsam und gut zugänglich zu erzählen, ergänzt durch Gespräche mit HistorikerInnen. Von der Gründung des Illuminatenordens über Kleopatras Aufstieg bis zum oft vergessenen vierten Flugzeug von 9/11. Zeit für History. Überall, wo es Podcasts gibt.